Thalia Theater Podcast aus dem Thalia Theater Hamburg. Heute aus der Reihe Werkstatt, in der es um aktuelle Produktionen, Hintergründe und Einblicke in den künstlerischen Prozess geht.
Willkommen beim Thalia Podcast Werkstatt. Es geht heute um die Inszenierung Die Wildente oder Der Kampf um die Wahrheit, die am 9. November Premiere haben wird. Ich bin Christina Bellingen, ich bin Dramaturgin am Thalia Theater und mit mir hier sitzen heute der Regisseur Thorleifur Örn Arnason und der Bühnenbildner Wolfgang Minardi. Was verbinden Sie beide mit Henrik Ibsen, Thorleifur Arnason?
Naja, ich bin ja im Theater aufgewachsen. Und ja, ich musste neulich denken, habe ich meinen ersten Ibsen gesehen, ich muss 8 oder 9 Jahre alt gewesen sein. Und mein Vater war ja einer der Hauptdarsteller im isländischen Nationaltheater. Und weil ich kann mich sehr gut erinnern, als er als Ivanov starb, ich wollte immer rein und würde immer weinend in dem Endmoment rausgetragen und wusste, dass mein Vater ja lebt, aber habe den Tod immer wieder erlebt. Und das muss so eine ähnliche Zeit, wo ich Ibsen zum ersten Mal begegnet bin. Aber ich glaube, der richtige Einstieg war, als ich in Berlin studiert habe. Und ich war jahrelang in einer Beziehung mit einer Frau aus Finnland und die Probleme der Mensch, also zwei Menschen, die in unterschiedlichen Ländern leben, unterschiedliche Herkunft und unterschiedliche Zukunftsperspektiven haben. Und wir wussten beide, dass unsere Träume nicht vereinbart waren.
Vereinbar waren.
Und nach einer langen Beziehung sind wir geheiratet und dann eigentlich direkt danach geschieden. Als wäre der Heirat die Bestätigung der nicht erfüllenden des Traumes.
Und das hat mit Ibsen zu tun?
Ja, weil direkt danach habe ich mich ja eigentlich fast den kompletten ibsenischen Werk und vor allem die Wildente und den Volksfeind, weil ich habe es damals nicht verstehen können, wie jemand so eine diskrepante Haltung zum Thema Wahrheit haben kann. Weil in meiner Lebenserfahrung in dem Moment müsste ich erkennen, dass ich in einer Art Lebenslüge gelebt habe, aber gleichzeitig erkennen, dass ich sie unbedingt brauchte. Und deswegen waren diese zwei Stücke, die das Thema Wahrheit wie von zwei unterschiedlichen Perspektiven und weil er auch ein guter Schriftsteller ist, auch dialektischen Perspektiven betrachtet, war ich so emotional da verbunden. Das war fast therapeutisch. Und was ich gesellschaftlich seitdem, und das ist ja 15 Jahre her, was gesellschaftlich passiert ist, Wahrheit ist nicht mehr zentral erkennbar. Wir haben diese zentrale Narration nicht mehr. Fakt und Subjektivität ist nicht mehr auseinanderzutrennen.
Wie war das bei Ihnen, Wolfgang Minardi? Henrik Ibsen, gibt es da eine Verbindung?
Ja, schon, aber es ist, ich bin jetzt kein, ich war nie ein, der wie Herr Arnason den Ibsen so wirklich verschlungen hat, aber für mich hat, also jetzt habe ich kurz nachgedacht, ist es immer so etwas, der hat so eine gewisse Sache für so einen dunklen, einen, ich kann es nur so beschreiben, die dunkle Seite der Seele und etwas typisch Nordisches daran, in diesem Beschreiben oder in diesem Blick in Menschen, das hat so etwas, eine Unheimlichkeit, die finde ich so sehr mit dem Norden verbunden ist. Und er blickt, ich kann gar nicht sagen, was es genau ist, anders in die Menschen und anders in die Seele als andere Autoren auch zu dieser Zeit.
Jetzt sind Sie ja Isländergebürtiger und Island hat ja eigentlich keine wirklichen Nachbarländer. Also ist ja alles weg, weit weg, aber Norwegen ist ja dann doch irgendwie das Nächste, wenn man zum europäischen Festland hinguckt. Spielt da Ibsen eine besonders große Rolle? Wir haben gerade von der nordischen Seele etwas gehört.
Ja, ich meine, die erste Einwanderer, der bestätigte Einwandertum kam ja aus Norwegen. Und,
das war auch ein Arnason, habe ich gelesen, oder?
Als genau, Ingólfur Arnason.
Ein Verwandter?
Naja, ich meine, wir haben ja diese App in Island, wo du deine ganze Herkunft genealogisch ja, das wird ja hauptsächlich benutzt für One-Night-Stands, dass du triffst jemanden in Bar und dann gehst du in den App und nur zum Checken, dass es ja nicht...
dass man nicht verwandt ist, oder was?
So, das war ja nicht so ursprünglich gedacht, das war eher ursprünglich über erbliche Krankheitsforschung, aber...
ist es wirklich so?
Das gibt es ja eine isländische Firma, die heißt Decode. Und die haben das Erlaubnis bekommen, die kompletten genischen Database aller Isländer aufzubauen, um Erblichkeit oder sie DNA sequenzieren eigentlich alle. Und du... Also meine Schwester zum Beispiel, die vom Brustkrebs starb, haben meine beiden anderen Schwestern ja hingehen können und die haben das sequenziert auf die Suche nach diesem Krebsgene. Und ein Nebeneffekt dieses Apps ist ja, du kannst ja Verwandtschaft mit den Menschen, die du triffst, ja sehr schnell aufrufen. Und ich glaube, obwohl Dean das nicht so vorgesehen hatte, hat der Tinder-Kultur das ja sehr freudig entgegengenommen.
Wahnsinn, da sind alles ehemalige Norweger bei euch in Island da.
Naja, die große Überraschung ist, dass, wie die Geschichte ja immer geschrieben ist, stellt sich heraus, dass fast 36% der genischen Pools in Island ja keltisch ist. Also es waren ja in der Wikingerzeit, haben sie ja Sklaven aus den britischen Inseln ja geholt und vor allem aus Irland. Und das hat ja ein bisschen so diese Wikinger-Mythos etwas niedergeschlagen, weil sich herausstellte, dass ja mehr als Drittel tatsächlich genetische Genetik hier ist. Deswegen, so wie meine Schwester mit feuerrotem Haar, das ist eher die keltische Gene der.
Ja, und wird Ibsen denn viel gespielt?
Ja, ich glaube, Ibsen in Island gehört Ibsen wirklich zu Kernrepertoire. Mehr als, ich würde sagen, so die zwei Autoren, die in Island am meisten gespielt sind, sind Ibsen und Tschechow.
Shakespeare nicht?
Ja, natürlich Shakespeare auch, aber er besitzt nicht dieselben, sagen wir so, ja, was Herr Minardi so schön beschrieben hat, das spricht uns wahrscheinlich mehr an als so direkt als Shakespeare.
Und was in Deutschland dann Faust ist, ist da der Peer Gynt wahrscheinlich. Oder ja. Wird Goethe und Schiller gespielt in Reykjavik?
Nee, niemals.
Gar nicht, niemals.
Also, Entschuldigung, Faust war ja einmal in 64, glaube ich. Schiller, den kennt keiner. Habe ich auch nicht gekannt, muss ich ja auf dem Ernstbusch ja allem verheimlichen. Weil ich tauchte auf, mein Deutsch war so halb gut und die haben ja immer über diesen Schiller-Typ gesprochen. Und ich tat natürlich so, als wusste ich genau, wovon sie reden und dann habe ich so heimlich, und ich könnte ja nicht in der Schulbibliothek, weil dann hätten sie es entdeckt. So, ich habe ja diesen Zentralbibliothek in der Nähe vom Potsdamer Platz ausgesucht und da heimlich mich eine englische Fassung der Räuber, eine grauenvolle so 1860er Übersetzung der Räuber ausgerückt und ich saß in so einem ungarischen Zug und habe versucht, die Räuber auf Englisch zu lesen. Mein Vater hat ja Peer Gynt gespielt, meine Mutter führte Regie und ich war einer der Trollen, meine Schwester war auch einer der Trollen und da habe ich ja auch jeden Abend meinen Vater sterben sehen.
Wir können auch über die Bühne vielleicht mal kurz was erfahren.
Na, ich versuche ja immer bei allen Bühnenbildnern immer eine gewisse Poesie aus den Stoffen zu kitzeln und mich auch von der Realität erstmal zu entfernen. Aber in diesem speziellen Fall, in der Kombination mit diesen zwei Stücken, war das erstmal keine so einfache Aufgabe. Und es stellt auch die Regie und die Schauspieler natürlich auch vor Aufgaben. Und
er hat uns ja fast ein unlösbares Rätsel
auf die Bühne gestellt. Das müsst ihr erklären, welches?
Na, Rätsel darf man ja nicht erklären, sozusagen. Also. Aber ich habe natürlich, zum einen habe ich versucht, die zwei Stücke natürlich in einen Raum zu bringen, dass man nicht praktisch dauernd Wechsel haben muss, aber natürlich auch sozusagen gespiegelt über die Innenwelt einer Hedwig. Das bedeutet, es gibt wahrscheinlich eine Art Schatten eines Paradieses zu sehen, das nichts mit dem Norden zu tun hat. Und ein sehr künstliches Paradies, das allein durch diese Präsenz und die Augen Hedwigs zu etwas anderem verwandelt wird. Und aber jetzt rein für uns begeben wir uns praktisch in diese Schattenwelt einer Plastik-Disney-Welt, die es nicht mehr gibt.
Was für Elemente sehen wir da auf der Bühne? Also es gibt ein Schwimmbecken?
Es hat natürlich viel mit Wasser zu tun. Das kommt natürlich auch aus dem ganz klaren Gedanken dieses Volksfeindes und auch natürlich diese Idee des Bades. Aber es gibt Palmen, es gibt wie in jedem besseren Bad. Nur ist es so, dass diese Familie der Wildente wie ein Versuch in diese Welt auch gesteckt ist sozusagen und sich dort ihr Leben eingerichtet haben, in dieser Welt. Und das ist sozusagen...
Ja, aber es ist ein Spiel mit Metaphern und auch mit Themen. Und es ist interessant, weil wir haben das ja für einem Jahr gearbeitet und nur in dem einem Jahr, was sich in der Klimadiskussion getan hat, ist, dass man hört den Text und vor allem in diesem Kontext noch schärfer jetzt als vor einem Jahr. Und wir legen ja die, sagen wir so, der persönliche Lebenslüge der Ektal-Familie aus die Wildente und vielleicht die Auseinandersetzung mit der Erbe. Und der Erbe ist ja auf der einen Seite die Lüge, der in diese Familie ist, aber es ist auch die Lüge, dass wir so weitermachen können wie bis jetzt. Und der Versuch ist ja sozusagen der privaten Erbe und die Welterbe zusammenzulegen.
Und jetzt spielt das Stück ja wahrscheinlich vor allen Dingen die Wildente, so stelle ich mir das vor, in so engen Innenräumen, die wahrscheinlich sehr detaillierter beschrieben werden in Regieanweisungen. Jetzt ist hier das Gegenteil der Fall. Bewährt sich das oder was macht das mit der Geschichte?
Na, es ist, ich finde, es bewährt sich schon, weil natürlich man als Zuschauer eine gewisse Außensicht auf diese Sache hat und das und die Leute wie in einer Art auch ein Labor sieht sozusagen und ihre Kämpfe sieht und einfach es lässt sich nichts verbergen, es lässt sich nichts verstecken hinter diesen Engen. Und die Enge ist in den Köpfen der Figuren. Und die haben natürlich mit Hindernissen zu kämpfen, die eben nicht real sind. Und ich muss nicht der Dachboden ist etwas im Kopf oder ist er etwas, was er sich eingerichtet hat auf diesem Sprungturm.
Und wie sieht da die Zusammenarbeit zwischen Ihnen beiden aus? Also zum Beispiel sagen Sie dann, ich sehe da ein Schwimmbad, da würde ich gerne um ein Schwimmbad rum inszenieren oder ist das dann ein Vorschlag
des Bühnenbildners? Nein, Wolfgang, also Herr Benardi, ist ja ein Künstler und das Regiebegriff geht zurück auf so ein patriarchales System. Und ich finde diese Idee eines Mannes, der in seiner, seine hauptsächlich ja Männer, der in seiner Stube sitzt und auf genialen Gedanken kommt und dann streut er diese genialen Gedanken in die Welt und alle sollen hinterherlaufen, das finde ich ja, das ist das ist ja nichts, also mit dieser Art will ich nichts zu tun haben.
Aber das ist auch das Schöne, einfach mit Thor auch zu arbeiten. Auch mit anderen Leuten, mit denen ich arbeite. Aber da ist Thor einfach auch speziell. Ist es so, dass man auch die Möglichkeit hat, es zum Beispiel nicht so leicht zu machen, aber dass man dass die Eigenarbeit an Sachen einfach gefordert und gefördert wird, man dadurch aber auch eine sehr große Mitverantwortung für alles bekommt und dadurch ist das eigentlich, wenn man sich darauf einlässt, sowohl als Spieler und als auch als Teammitglied, kann das unglaublich spannend sein, aber man muss es einfach auch zulassen und wissen, man hat die Eigenverantwortung für das und auch wenn ein Kostümbildner zum Beispiel, man hat die Möglichkeit bis zum Schluss reinzulaufen, mit in der Probe mitzugestalten, mit den Schauspielern, auch die Schauspieler. Und man muss es sich eigentlich immer nur greifen und dann kann man einen solchen Spaß daran entwickeln.
Ja, genau. Ich meine, und so kann auch ein Prozess etwas hervorbringen, was keiner am Anfang sich ausgedacht hat, sondern das entsteht nur durch den Prozess. Und klar, ich meine, ich habe dann am Ende als Regisseur die Aufgabe zu sortieren und eine Art Erzählbarkeit in deswegen sind ja beim, so, das kennen wir ja auch, erste Durchlauf ist ja eine Abbildung von einem Prozess, wo erstmal alles ausprobiert ist oder wo so viele Ideen übereinander gelagert sind und der Endprobenspurt ist eher eine Art Reinigungsprozess oder Aussortierungsprozess. Aber dann im gegebenen Fall, im besten Falle, haben alle aber so investiert, dass das eine Art eigene Organik entwickeln kann. Ich mag es am besten, wenn ich selber dann in der Premiere sitze, was ich ja immer tue, versuche mich auch erstmal so wie so ein Zuschauer, weil das ist auch so eine Art Moment, wo man ja wirklich auch loslassen muss, und nicht wirklich immer erkennen kann, woher was kam. Mhm. Ich bin dann selber auch teilweise überrascht von, was für Konstellationen sich ergeben und was diese unterschiedliche Perspektivität ja an Lesart. Und ich meine, diese Art vom Theater fordert ja auch Mitdenkertum. Das ist kein Theater gemacht ist, so dass du dich so gemütlich in den Stuhl dich hinsetzen kannst und die Augen zu und so, und so. Sondern du wirst ja angeboten, den Prozess ja weiterzuführen als Zuschauer.
Jetzt sind Sie, Wolfgang Menardi, nicht nur einer der erfolgreichsten Bühnenbildner Ihrer Generation. Sie arbeiten ja mit vielen anderen auch zusammen. Jael Rohn, Bastian Kraft, Daniela Löffner, nur um einige zu nennen, sondern sind ja auch ausgebildeter Schauspieler. Sie sind beide ausgebildete Schauspieler. Oder Tollerfuhr auch. Ich weiß gar nicht, spielen Sie denn eigentlich noch?
Jetzt schon das letzte Jahr nicht mehr, aber ich war fest am Theater bis 2011 und dann die letzten Jahre habe ich immer so eine Sache im Jahr noch gespielt.
Auf dem Theater oder gedreht?
Am Theater in einer Kombination mit Tom Lutz, ja. Da habe ich Bühne auch gemacht und mitgespielt. Das war eine super Kombination, das finde ich eigentlich wunderbar.
Das ist ganz außergewöhnlich, glaube ich. Ich kenne niemanden, der auch Bühnenbildner und Schauspieler ist, oder?
Dabei liegt es doch so nahe.
Ist es so?
Nein, ich weiß es nicht, aber ich finde, ich glaube, ich war Schauspieler, dem das immer unglaublich wichtig war, wichtiger als die Psychologie. Das heißt, was bedeutet das, wenn ich darin stehe und ich versuche, die Räume, auch wenn ich Schwierigkeiten einbaue oder so, eigentlich immer so zu denken, das heißt, was würde ich darin machen oder was würde meine Fantasie als Spieler auch beflügeln? Und was auch abfärbt, ist natürlich, dass ich, und dadurch ist es dann auch etwas, ich möchte natürlich wie ein Mitspieler sein, aber der nicht aktiv auf der Bühne steht. Aber für mich ist die Bühne immer wie ein zusätzlicher Spieler und auch eine Figur, die zusätzlich eine Geschichte erzählen will.
Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was Wolfgang so ausmacht, dass da ist ein tiefer Verstand vom, dass der Raum eine eigene Welt hat. Und als Spieler bist du teilweise mit so mit den Forderungen in den Raum gestellt, so inhaltlich, aber auch darstellerisch. Und die sind ja immer voller Geheimnisse, wie eine gute Figur, wie ein guter Spiel, wie auch ein guter Schauspieler. Weißt du, du wirst hoffentlich nie zu dem Moment kommen, wo du sitzt und sagst, ah, ja, okay, so ist das gemeint. Weil das ist nie so einfach, das ist nie so ist das gemeint. Sondern das ist ja ein Ort, wo widerständlich, also fast wie so dialektische Dinge sich treffen. So, das ist kalt und warm zugleich, das ist abschreckend und einnehmend zugleich. So, da ist du spielst bei Wolfgang, glaube ich, immer in so einer Art Zwiespalt. Und das ist fordernd, aber das ist auch total, total spannend. Und das ist, um mir geht es eigentlich auch genauso. Also so, ich gucke so, wir fangen an und er entwirft was und dann treffen wir uns. Und ich muss immer nur so erstmal sitzen und einfach, wir müssen erstmal ganz lange reden und nicht über, wie macht man das konkret, sondern einfach wie so eine Art Landkarte zu schaffen und nicht um, dass das Ziel am Ende ja vorhersehbar ist, sondern dass man die Koordinaten, man muss für Wolfgangs Bühne Koordinaten schaffen, auch für den Spieler, auch für einen selbst.
Nee, aber wir haben auch heiße Diskussionen. Ich kann mir noch unsere Räuber erinnern, was mit diesem E-Mail-Verkehr. Aber das ist auch toll, weil danach füllt man das irgendwie mit vielen, einfach so vielen Dingen dann auch an, dass uns bleibt ja immer noch etwas übrig von all diesen Sachen, die da drinnen gestanden sind. Und ja, manchmal ist es so, weil du gefragt hast, ob ich noch Schauspieler bin. Manchmal ist es so, dass ich denke, wenn ich so etwas sehe und sage, das will ich da machen und das will ich da machen und das will ich da machen, wo ich dann manchmal denke, dass ich es auch manchmal, also jetzt gar nicht hier, aber manchmal schade finde. Ich denke, nehmt euch doch diese Möglichkeit.
Kann man das sagen? Kann man das Schauspielern sagen? Mach doch mal
nein, nein. Ich denke,
das machst du ja, machst du ja doch. Aber
das mache ich manchmal, aber eigentlich ist es, will ich das gar nicht sozusagen. Aber ich denke mir immer, da liegt doch das und das gehört doch da und das würde ich dann doch das so und nein und so.
Aber das gibt's doch, das sind manchmal die schönsten Momente. Dann ist so eine Pause auf die Probe, man sieht, wie Wolfgang so ganz so ruhig hingeht und dann sieht man ihm, wie er mit jemanden so durch die Bühne und er fasst Sachen an und man merkt, da wird einfach so eine andere Fantasie reingestreut und das kommt dann irgendwann zum Spielen. Das ist ja hervorragend. Ich finde, so interessante Abende sind ja in endlosen so Mini-Momenten gebaut und nicht durch irgendwie zentralen Ansagen, sondern so, ich liebe diese Momente besonders.
Das klingt ganz wunderbar und ich freue mich auf die Premiere und ich danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wünsche euch viel Erfolg für die letzten Probentage und dann natürlich eine rauschende Premiere. Dankeschön.
Dankeschön.